Lauf dich frei. Dein Mental Health Podcast mit Mike Leis und Dr. Burak Yildirim.
Ein krasser Moment, muss ich sagen. Es ist die erste Folge von Lauf dich frei, dein Mental Health Podcast. Und ja, wir haben einige Gespräche vorher geführt, Dr. Burak Yildirim und ich. Und ich glaube, um das mal vorher aufzuklären, wir kennen uns ja ein paar Tage. Deshalb wäre es jetzt wahrscheinlich komisch, wenn wir uns siezen würden und wenn ich dich mit Dr. Burak Yildirim ansprechen würde. Vielleicht ist es okay, wenn wir uns duzen, so wie wir das auch kennen voneinander.
Ja, das wäre großartig. Das würde mir das Leben sehr erleichtern. Und wir können auch gerne auf das Doktor verzichten, wenn wir miteinander sprechen.
Dr. Burak,
ja, das ist natürlich Wahnsinn.
Ja. Burak, es ist tatsächlich eine große Freude, weil im Vorfeld, als wir miteinander gesprochen haben, war für uns beide, glaube ich, ja relativ klar, dass wir vielleicht sogar auch ein bisschen Spaß haben werden mit diesem Podcast und was wir damit mit versuchen wollen. Und die Menschen kennen uns ja noch gar nicht da draußen. Nicht so richtig. Also du in deinem Umfeld natürlich klar. Dich kennen die Menschen und dich kennt man natürlich auch ganz klar als Bundesliga-Arzt bei Bayer Leverkusen. Einige kennen dich auch als mit Partnern hast du zusammen das Ortho Sports Lab in Köln gegründet, in Polheim gegründet und kümmerst dich da um Patienten. Du bist Orthopäde, du bist aber auch, und so habe ich dich kennengelernt, ein ganz, 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 ganz toller und wertvoller Mensch. Und vor allen Dingen deshalb, weil du dich nicht nur rein mit ja dem Medizinischen beschäftigst, sondern einfach auch, so hatte ich das auch übrigens in der Pressemitteilung geschrieben, auch jemand bist, der reingucken kann in Menschen, finde ich. Und wahrscheinlich hilft dir das auch in deinem Job das ein oder andere Mal. Aber vielleicht kannst du noch ein paar Worte erstmal zu dir selber sagen.
Ja, erstmal vielen Dank. Das ist ja wie eine Laudatio gewesen. Damit können wir das ja eigentlich schon mal Folge 1 Klick erledigt.
Danke, das war's.
Ja, nein, genau. Also erstmal vielen Dank. Also ich fühle mich auch sehr geehrt, weil ich glaube, dass du aus deinem Netzwerk einige Kandidaten gehabt hättest oder hast, die diesen Podcast sicherlich auch sehr wertvoll gemacht hätten. Deshalb bin ich sehr, sehr glücklich und fühle mich, wie gesagt, geehrt, dass die Wahl auf mich fiel. Ja, und wie du schon gesagt hast, unsere Schwerter haben sich in der Vergangenheit immer mal wieder gekreuzt, mit großer Wertschätzung, denke ich, auch gegenseitig. Und ich glaube, dass man ja die gemeinsamen Ideen hier gut zusammenführen kann. Das Wesentliche zu meiner Person, denke ich, hast du schon gesagt, gerade was den beruflichen Werdegang angeht. Richtig ist, wir haben jetzt mittlerweile vor 3 Jahren in Pulheim mit meinen Partnern zusammen, namentlich Hauke Dewitz und Peter Sieberger, das Ortho Sports Lab gegründet, eine orthopädisch-unfallchirurgisch-sportmedizinische Praxis mit dem Schwerpunkt der Bewegungsanalyse. Was ich immer bevorzuge, weniger das Wort Biomechanik, weil das hört sich sehr technisch an, aber de facto beschreibt das natürlich das, was wir dort versuchen für unsere Kunden umzusetzen.
Hm. Interessant finde ich ja auch im Grunde an deinem Job, dass, und das ist ja auch das, was dazu geführt hat, dass du wirklich mein absoluter Wunschkandidat gewesen bist, als es um die Ausarbeitung der Idee von Lauf dich frei, dein Mental Health Podcast kam. Weil eben gerade diese starke Verbindung zwischen Bewegung, etwas für sich zu tun physisch und aber auch dem Mental Health Aspekt, das ist ja was, wenn du da jemanden suchst, der sich in diesem Bereich gut auskennt und auch den medizinischen Aspekt bringt, da gibt's nicht so viele. Und nochmal, und weil ich eben weiß, und ich weiß noch genau, es gab eine Szene. Das war irgendein Spiel von Bayer Leverkusen. Ich weiß nicht mehr genau, welches Spiel es war. Es war aber auf jeden Fall so, dass sich ein Spieler von Bayer Leverkusen verletzte. Und wie das immer dann so ist, dann stürmen die Ärzte auf den Platz, wenn irgendwie wirklich was ist. Und Und ich habe gesehen, wie du mit dem Spieler umgegangen bist. Das werde ich nie vergessen. Ich weiß nicht mehr genau, wer es war. Das sind natürlich Szenen, die du tagtäglich kennst. Aber die Art und Weise, wie du dich um den Spieler gekümmert hast, wie du den Spieler angefasst hast, wie du auf den Spieler zugegangen bist, hatte für mich eine andere Anmutung. Das war wesentlich achtsamer als das, was man so, oder was ich so kannte bisher, nämlich einfach mal so schnell gucken, was ist da, wir drehen den mal rum, wir machen mal irgendwie schnell ein paar Übungen. Bin ich noch drauf gekommen, oder was war. Naja, auf jeden Fall dann das klassische Bild. Du hast gar nicht groß viel auf dem Platz gemacht, sondern du hast eben mit deinem Kollegen den Spieler gestützt und rausgetragen. Und es war aber zu sehen, dass dieser Spieler zumindest, ich weiß nicht, ob das bei allen so ist, ein spezielles Verhältnis zu dir hatte, auch ein Vertrauensverhältnis zu dir hatte. Und es war zu merken, dass du da wesentlich empathischer rangehst, als ich es zumindest gewohnt war vom Fußballgucken. Ist das eine Gabe, die du hast, die sich entwickelt hat? War das ein Eindruck, der jetzt nur ein Moment war, oder ist das so auch ein Stück weit deiner Arbeit?
Also ich schaue mir diese Szenen in der Regel natürlich im Nachgang nicht mehr an. Auch die Spiele, es sei denn, es war ein sehr besonderes, dann guckt man sich die Highlights nochmal an, aber da taucht der Arzt Gott sei Dank auch nicht auf. Und deshalb, ich bin einige Male auf diese Art von Situation angesprochen worden, auch von der Familie angesprochen worden und auch zu dem Zeitpunkt, du hast mich damals, glaube ich, sogar angerufen oder wir haben zumindest geschrieben, da bin ich mir ziemlich sicher. Und ich meine, es war eine Situation mit Lars Bender bei einem Auswärtsspiel in der Champions League. Mhm. Und ich weiß nicht, ob das, ich glaube, eine Gabe wäre vielleicht ein großer Begriff. Ich versuche mich natürlich aufgrund meiner Vergangenheit, ich habe mit 4 Jahren angefangen, Fußball zu spielen, war 17 Jahre lang Jugendtrainer und bin jetzt seit über 10 Jahren in der Fußball-Bundesliga als Mannschaftsarzt tätig. Das heißt, streng genommen habe ich ja nahezu alles gemacht, was man im Fußball aktiv und passiv machen kann. Mhm. Und ich denke, es ist sicherlich ein Stück weit die Verbundenheit zum Sport und dann in der Situation auch zu den Sportlern. Weil ich glaube, was immer mal wieder, wenn man sich ärgert, vor allen Dingen, man hat seinen Lieblingsverein oder man hat seinen Lieblingsathleten, seine Lieblingsläuferin von mir aus auch, und man ärgert sich, wenn dann der oder diejenige nicht die entsprechende Leistung bringt. Man jubelt natürlich auch mit, wenn es gut läuft. Aber ich glaube, was immer ein Stück weit in Vergessenheit gerät, ist, unter welchem Brennglas das alles stattfindet. Und dass man natürlich irgendwo als Athletengruppe eigentlich immer in der Situation ist, performen zu müssen. Völlig egal, wie man sich fühlt, ob man gut geschlafen hat, ob privat alles läuft. Also man ist immer in der Situation, eigentlich abliefern zu müssen, weil das irgendwo erwartet wird. Zum einen auch von der Gruppe selber, aber natürlich auch von den zahlreichen Zuschauern und Fans und Familienmitgliedern etc. Und ich versuche eigentlich in diesen Situationen, wo es mal ernster ist, weil diese Kleinigkeiten, wo ich immer sage, ja, wenn Eis hilft, dann kann es nicht so schlimm gewesen sein wie zu Hause, ne, wenn das Pflaster hilft bei den Kindern, dann kann es nicht so schlimm gewesen sein. Mhm. Aber manchmal braucht man auch diese, ich sage jetzt mal, Behandlungspausen, um mal ein bisschen Ruhe reinzubringen, entweder in sich selber oder in das Mannschaftsgefüge oder insgesamt in den Wettkampf. Mhm. Aber wenn Situationen da sind, wo dann wirklich entweder fragende Augen oder sogar ein fragender Mund wissen will, kann ich weiterspielen oder was ist das? Das fühlt sich komisch an. Da muss ich natürlich in erster Linie, ich sage jetzt mal, ein sehr, sehr gutes Gefühl vermitteln. Und zwar ein Gefühl der Sicherheit. Das kann leider auch mal ein Gefühl der Sicherheit sein, dass wir im Gespann mit dem Physiotherapeuten sagen müssen, pass auf, du kommst runter. Das macht keinen Sinn. Oder aber eben ein Gefühl der Sicherheit, nein, mach dir keine Gedanken, das wird funktionieren. Und ich glaube, dass die Elemente, die wir dazu haben, natürlich Sprache, der Blick, das ist manchmal in so einer Situation des Stresses unheimlich schwierig auch anzuwenden. Aber was immer geht, ist Berührung, weil man damit auch eine Form der Sicherheit vermitteln kann, auch eine Form ja, ich sag jetzt mal, der Klarheit auch. Mhm. Und deshalb versuche ich das mit einfließen zu lassen. Und ehrlich gesagt, ich versuche es so ein Stück weit so zu machen, wie ich es gern für mich hätte, wenn ich in der Situation wäre. Und ich habe zwar nicht Profifußball gespielt, ich habe auf einem hohen Level Jugendfußball gespielt, aber ich war für den Profifußball als Sportler zu faul, das muss man ganz klar sagen. Aber alles, was danach kam, da muss ich sagen, da war ich sehr bissig. Aber ich versuche mich da halt hineinzuversetzen. Ich habe damit bisher eigentlich sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht.
Das hat mich natürlich auf das Thema von heute gebracht, nämlich von der ersten Folge, das Thema Empathie und warum es wichtig ist, vielleicht einfach ein bisschen mehr, wenn es um Mental Health geht, auf Empathie zu achten, Empathie zu empfangen, sich vielleicht mit Menschen zu umgeben, die ein großes Maß an Empathie haben, ob das ein Arzt ist, ob das ein Freund ist, ob das ein Chef ist, ob das, keine Ahnung, in allen möglichen Lebenssituationen. Diese Szene ist mir tatsächlich da in den Sinn gekommen, um auch ja richtig zum Thema von heute zu kommen, allerdings aber eben einfach auch in Verbindung mit Sport. Und bei mir ist es ja so, dass ich die Kommunikationsagentur Good Will Run gegründet habe und führe, auf der anderen Seite eben aber auch immer noch journalistisch tätig bin, da wo ich Bock drauf habe. Das Laufen war immer war immer ein Thema bei mir. Und wurde dann vor 10 Jahren wieder ein größeres Thema. Das war ein reines Abnehmthema. Und da habe ich mich dann irgendwie so im wahrsten Sinne des Wortes reingelaufen in die gesamte Materie. Und auch wieder rausgelaufen, weil ich auf Ärzte nicht gehört habe, die gesagt haben, vielleicht machst du ein bisschen viel. Und dann kamen so ein paar körperliche Geschichten mit dazu, die nicht geplant waren, die mich dann auch wieder aus der Bahn geschmissen haben. Und wieder zum Laufen gebracht haben. Das war irgendwie so ein Up and Down eigentlich. Im Moment bin ich jetzt wieder, und deshalb ist es ganz schön, dass wir heute starten, am 6. Januar mit dieser Folge. Nämlich es ist ein neues Jahr und auch für mich beginnt wieder ein Jahr von vielen Zielen, die ich habe, wenn es um das Sportliche geht, wenn es ums Laufen geht, aber auch wenn es um den Punkt Mental Health geht. Und wir haben, glaube ich, auch im Vorfeld ein bisschen gesprochen, warum ist das Thema eigentlich so wichtig? Und ich habe immer wieder, für mich zumindest, ich weiß nicht, wie es dir geht, bevor wir gleich auch nochmal zum Thema Empathie kommen. Ich habe für mich identifiziert, weiß nicht, ob es stimmt, dass das Thema Mental Health, und das ist ja ein großes Thema, du hast es auch im Vorgespräch schon angesprochen, ein Riesenthema, könntest du 10 Jahre einen Podcast mitmachen, vielleicht schaffen wir das auch, aber vielleicht ist es eins der großen Themen unserer Gesellschaft in der Zukunft. Neben natürlich den ganz großen Klimawandel, Krieg, Krisen, Inflation und so weiter. Nur mein Eindruck ist, dass wir gerade in diesen Zeiten vielleicht auch noch mehr auf das Thema Mental Health gucken müssen, weil wir sonst ein Stück weit auch durchdrehen, weil wir auch merken, dass die Lage und das Corona was mit uns gemacht hat, dass so ein Krieg was mit uns macht, mit den Menschen da draußen macht, dass sich viele auch tatsächlich, was ja auch gut ist, auf der einen Seite mehr bewegen, wenn es ums Laufen geht, die Zahlen sind gestiegen. Auf der anderen Seite ist es dann aber auch erschreckend, dass die Zahlen rückläufig sind, wenn es um Kinder geht zum Beispiel. Seit der Pandemie sind Kinder deutlich übergewichtiger geworden, sagt die Statistik. Also ist vielleicht das gesamte Thema Laufen, es ist ja kein Lauf-Podcast, sondern es ist ein Mental Health Podcast. Wir werden das Thema Bewegung immer mit reinpacken und auch das Thema Laufen. Aber ist es so, dass du auch beobachtest, dass eventuell das Thema Mental Health ein immer größer werdendes Thema werden kann? Oder ist es das sogar schon?
Ich denke, es war seit jeher das größte Thema mit einem sehr, sehr großen Fokus in letzter Zeit, muss man sagen. Man darf hier nicht vergessen, du hast zwei Themen angesprochen. Einmal die Pandemie und einmal ein Krieg in Europa. Das gab es ja schon, natürlich, aber auf sehr, sehr große Zeitlinien verteilt. Und wir haben es innerhalb von 2, 2,5 Jahren gebündelt bekommen. Natürlich verändert das vieles, es verändert den Geist, es verändert das Wesen. Also ich glaube, da kann jeder aus dem Beruf und aus dem privaten Umfeld einige Liedchen anstimmen. Und deshalb ist es sicherlich jetzt noch mehr in den Fokus gerückt, weil wir auch gerade in den Lockdown-Phasen sehr viel Zeit hatten, mal über uns und über unser Umfeld, über unser Leben nachzudenken. Aber wir hatten es ja im Vorgespräch auch mal kurz angerissen, wenn man sich die Definition von mentaler Gesundheit mal auf der Zunge zergehen lässt. Und ich bin ein Freund davon, natürlich Meinungen zu haben, Meinungen zu vertreten. Aber am besten sind immer auch klare Definitionen, die von der ein oder anderen Institution vorgegeben werden. Und wenn wir uns die Definition von mentaler Gesundheit von der Weltgesundheitsorganisation, also der WHO, anschauen, die besagt, dass ein Zustand des Wohlbefindens, in dem eine Person ihre Fähigkeiten ausschöpfen, die Lebensbelastungen bewältigen, produktiv arbeiten und einen Beitrag zu ihrer Gemeinschaft leisten kann, finde ich, ist das ein Riesenbrett. Und das muss man erstmal bohren. Und zwar jeder für sich, in seinem stillen und lauten Kämmerlein, aber dann auch nochmal tatsächlich in Klein- und Großgruppe. Und ich glaube, allein das ist schon, ja, wie gesagt, ein großes Thema und sicherlich für jeden Einzelnen auch in den Jahren zuvor immer Thema gewesen, aber jetzt sicherlich sehr, 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 sehr akut, weil wir natürlich, du hast das Thema Kinder angesprochen, mit klaren Bewegungseinschränkungen, mit Bewegungsreduktion. Wir haben aber auch Situationen in schulischen Leistungen im Vergleich mit innerhalb Deutschlands, innerhalb der EU und weltweit. Das ist scheinbar, so möchte man erstmal sagen, zu einem Rückgang von gewissen Leistungen und Leistungsbereichen kommt. Und ich glaube, dass man das Thema mentale und körperliche Gesundheit nicht voneinander trennen kann. Meiner Meinung nach ist die mentale Gesundheit eigentlich die Basis für die körperliche Leistungsfähigkeit. Man kann zwar immer mal sagen, ich glaube, es können viele Berufsläufer und enthusiastische Läufer und Sportler auch bestätigen, ja, ich schalte meine Birne aus und dann renne ich. Ja, die Frage ist nur, ja, wohin?
Von dir weg oder zu dir selbst?
So ist es.
Okay, ich habe so eine kleine Idee gehabt und vielleicht ist es ganz gut, einfach deshalb, weil wir auch ja schon einfach auch nicht nur hoffentlich so ein bisschen fachspezifisch über das Thema reden wollen, sondern auch natürlich auch ja Menschen sind und unsere Bedürfnisse haben und vielleicht auch das eine oder andere für uns selbst tun und damit die Menschen vielleicht auch draußen so ein bisschen an die kleine oder an, ja, eine Anregung kriegen, was sie für ihre mentale Gesundheit tun können, sollen sie vielleicht auch den ein oder anderen Minitipp kriegen aus, ich nenne es immer den Mental Health Moment der Woche. Weil wir, glaube ich, beide ja auch Menschen sind, die schon auch drauf achten und die was damit anfangen können. Und vielleicht starten wir einfach mal diese Folge inhaltlich mit dem Mental Health Moment der Woche. Wie war denn dein Mental Health Moment der Woche? Das kann ein großer gewesen sein, ein kleiner, etwas, was du für dich getan hast, für andere getan hast. Ganz egal, was fällt dir ein?
Also für mich war es diese Woche eigentlich ja, schwierig, so einen Moment rauszufiltern, weil es gab tatsächlich auch den einen oder anderen mentalen Tiefmoment. Gerade weil wir auch in der Familie einen Trauerfall haben. Und das gehört natürlich irgendwo auch verarbeitet und auch kommuniziert, gerade mit den Kindern auch kommuniziert. Deshalb war das so für mich, wenn man es mal so betrachten darf, eigentlich eine traurige Phase, trauriger Anlass natürlich auch, den ich aber versucht habe zu nutzen, um mich natürlich nochmal zu sortieren, meine Familie eine Stütze zu sein und meinen Kindern das Thema Tod und Verlust auch mal näher zu bringen, weil es war in der Form das erste Mal, dass sie damit zu tun hatten und auch eine Person verloren haben, die sie wirklich sehr, sehr geliebt haben, auch wenn man eine räumliche Distanz hatte. Aber es war schon für mich eigentlich auch sehr positiv dann wiederum und deshalb auch ein Stück weit ein guter Baustein für mich, um meine mentale Gesundheit nochmal zu stärken, wie meine Familie, meine Kinder vor allen Dingen damit umgegangen sind.
Spannend, vor allen Dingen, weil ich mir da in der letzten Zeit auch ganz oft Gedanken drüber gemacht habe. Und irgendwie auch so der Tod insgesamt ist für mich einfach auch, was meine mentale Gesundheit angeht, im wahrsten Sinne des Wortes ein Killer. Also ich bin jemand, der bekennend auch Angst vor dem Tod hat. Und der versucht, nicht nur mit dem Thema was anzufangen und sich mal zu hinterfragen, warum ist das eigentlich so? Und das ist schon für mich auch ein erster Schritt zur mentalen Gesundheit, sich mal zu hinterfragen und zu überlegen, warum ist das eigentlich so? Sich damit auch auseinanderzusetzen, mit Ängsten auseinanderzusetzen. Sie nicht zu überlaufen oder davon wegzulaufen, sondern eher dahin. Und habe dadurch, dass ich letztes Jahr, vor anderthalb Jahren, eine Lungenembolie hatte, wo plötzlich der Tod relativ nah war. Und jetzt ein Teil meiner Familie Corona hatte und ich es ja schon vor ungefähr einem halben Jahr hatte, Dreivierteljahr. Und spätestens seit diesem Zeitpunkt, und deshalb komme ich auch zum Mental Health Moment eigentlich der Woche, habe ich immer was für meine Gesundheit getan im Sinne von Stärkung des Immunsystems. Also, ich habe angefangen, tatsächlich wirklich nochmal mir meinen eigenen Ingwer-Shot zu produzieren. Ich habe angefangen, deutlich weniger Fleisch zu essen. Ich habe angefangen, so ein paar Rituale einzuführen, was die Ernährung angeht, wie zum Beispiel weniger Fleisch, mehr Gemüse und dass ich morgens, bevor ich überhaupt irgendwas sportlich gemacht habe, einfach mit den Hunden und unserer kleinen Tochter spazieren gegangen bin, eine halbe Stunde lang und wirklich mal ganz bewusst tief Luft geholt habe und einfach mal jeden Schritt bewusst gegangen bin. Und das war auch diese Woche total wichtig, weil ich gemerkt habe, das funktioniert, denn um mich rum war alles Corona-positiv und ich bin negativ geblieben. Da gibt es jetzt natürlich ganz viele Gründe, warum das eventuell so sein könnte. Aber ich führe es natürlich auch so ein bisschen darauf hin zurück, dass dadurch, dass ich was getan habe, auch für mein mentales Bewusstsein und meine mentale Gesundheit, dass ich irgendwie immer das Gefühl hatte, ich komme da durch jetzt dieses Mal, ohne infiziert zu werden. Und ich hatte da auch einen strengen Glauben dran. Und weil ich auch wusste, du bist jetzt derjenige, der die Verantwortung auch tragen muss für deine Frau und für deine Tochter. Also musst du gesund bleiben. Und das schaffst du auch. Du hast jetzt genug dafür getan und jetzt sieh mal zu. Und es hat funktioniert. Warum auch immer, es hat funktioniert. Und deshalb war das auch mein Mental Health Moment der Woche, wenn man will. Weil ich gemerkt habe, dass einfach dadurch auch vielleicht durch den starken Willen und unbedingt einfach auch gesund bleiben zu wollen und an das Gute zu glauben, das hat mich zumindest dadurch gebracht. Und ist auch was, woran ich wirklich fest glaube, dass wenn du ein Stück weit auch an das Positive glaubst und dafür auch was tust, dass sich das in irgendeiner Form auch auszahlt. Und da komme ich jetzt ein bisschen auch auf das Thema Empathie. Denn ich glaube, sag du mir gleich, was du darüber denkst, dass gerade empathische Menschen, sagen auch neue Studien, nicht nur, dass die erfolgreicher sind, dass das auch die Leute sind, die uns in Zukunft, was Unternehmen angeht oder auch politisch weiterbringen werden, dass die gut führen können, nur empathische Menschen können. Das sagt man, sagen auch neue Statistiken. Sondern ich glaube auch, dass je empathischer du selbst bist und du vielleicht einfach auch darauf achtest, etwas für deine eigene Empathie zu tun, je gesünder bist du auch körperlich. Kann das sein?
Ja, definitiv. ich muss natürlich trotzdem noch mal ganz kurz in den Schwenk zurück blicken, beziehungsweise auf das, was du gesagt hast, nämlich mit dem Thema Tod, aber ich will es natürlich gar nicht jetzt über thematisieren. Aber gibt ja einen schönen Spruch, ne? Alle wollen in den Himmel, aber keiner will sterben. Und deshalb funktioniert das eine mit dem anderen irgendwo dann nicht. Aber deshalb, glaube ich, wie gesagt, kann man sich da zumindest entspannen. Aber da ich ja in erster Linie Mediziner bin, habe ich natürlich auch eine gute Nachricht für dich. Vielleicht ist das schon der Mental Health Moment der Woche für die nächste Folge. Nämlich, es gibt zwar, das muss man natürlich immer so im Kontext schauen. Es gibt ja sehr viele Schlagzeilen im Moment. Thema Einsamkeit in Deutschland. Ich glaube, Einsamkeit auf der Welt. Können wir gleich sicherlich noch was zu sagen. Und auch die Themen über die Kinder, die wir vorhin angesprochen haben, mit Bewegungsmangel und Lernmangel etc. Dann gibt es aber immer mal wieder so Headlines, die man dann mal so ein bisschen sacken lassen muss und überlegen muss, kann das denn wirklich sein? Thema Lebenserwartung. Weil ich glaube, gibt es auch ein schönes Hashtag, wenn man das so sagen darf, when in doubt, zoom out. Das heißt also, wenn wir wissen wollen, wie die Lebenserwartungen einfach sich verändert haben in den letzten Jahrzehnten, Jahrhunderten, dann kann man sicherlich sehr, sehr entspannt sagen, wir sind auf dem Weg regelmäßig Richtung 100 zu werden. Ne? Wir werden relativ viele 100-Jährige demnächst, also nicht in den nächsten 100 Jahren, dann sowieso wahrscheinlich, sondern auch in der nächsten Zeit haben. Und man sieht dann natürlich auch viel, dass die Lebenserwartung steigt. Es gibt eine schöne Statistik, die man dann, oder auch eine schöne Studie, die man dann umwälzen kann aus den Erfahrungen der letzten Jahrzehnte und Jahrhunderte. Wie alt sind die Menschen geworden? Und jetzt kommt dein Mental Health Moment für die kommende Woche, nämlich dass jede Woche, die wir sozusagen leben, sich die Lebenszeit um 3 bis 4 Tage verlängert.
Oh.
Und es gibt Wissenschaftler, die behaupten, es gibt der erste Mensch, der wahrscheinlich mal 1000 Jahre alt wird, also nicht 100 oder 110, sondern 1000, ist wahrscheinlich schon geboren. Ich bin gespannt. Vor allen Dingen bin ich gespannt, ob wir beide das erleben werden.
Aber, wahrscheinlich nicht.
Aber das sind natürlich, wie gesagt, sehr, sehr gute und sehr positive Perspektiven eigentlich. Und trotzdem gibt es dann, vor kurzem kam eine Schlagzeile, in Amerika ist die Lebenserwartung gesunken. Und deshalb muss man das natürlich immer, wie gesagt, so ein bisschen versuchen, in den Kontext zu bringen und dann eben von diesen wirklich kurzzeitigen Flash-Headlines so ein bisschen rausgehen, sich entspannen, mal gelassen draufschauen und überlegen, ja, wie war das denn jetzt die letzten 100 Jahre? Und deshalb glaube ich, können wir, wie gesagt, wir wissen nie, wann unsere Sanduhr abläuft, keine Frage. Aber ich glaube, dass da noch ein paar Körner drin sind.
Das ist beruhigend. Hat sich schon gelohnt, der Podcast
für heute. Solange wir uns natürlich an die Dreieinigkeit der Gesundheit halten, Schlaf, Ernährung, Bewegung, das ist so das Entscheidende. Und dann glaube ich, hoffentlich natürlich auch haben wir, wie gesagt, ein paar Körner noch in der Sanduhr. Ja, zum Thema Empathie. Ich habe es im Vorfeld auch schon gesagt, im Vorgespräch, da kriege ich halt eher Gänsehaut, muss ich sagen, und zwar angenehme, weil ich glaube, dass das natürlich speziell im medizinischen Bereich, aber ehrlich gesagt für den ganzen interaktiven sozialen Bereich eine Superkraft ist, die, glaube ich, auch jeder besitzt, die einem so ein Stück weit auch human in die Wiege gelegt wird. Aber der ein oder andere nuckelt halt mehr an der Flasche und der andere an der. Und ich glaube, demzufolge kann es schon mal sein, dass man so seine empathischen Superkräfte nicht immer unbedingt ausspielen kann oder möchte. Aber für unseren Bereich, für den medizinischen, wie gesagt, ist es meiner Meinung nach absolut, absolut essentiell, weil man nie vergessen darf, wir haben ein sehr, sehr besonderes Kundenverhältnis. Wir treffen sehr viele Menschen, die das allererste Mal in die Klinik oder in die Praxis kommen, machen einen Termin, entweder auf Grundlage einer Bewertung oder ich habe gehört, dass oder ein Familienmitglied war da etc. und bringen eine Form des Urvertrauens entgegen, sich nämlich zu öffnen, ihre Beschwerden zu äußern, teilweise auch private Probleme, mentale Probleme. Und ich glaube, dass man dem nur mit einer sehr, sehr empathischen Grundstellung entgegenkommen muss. Und das größte Problem sicherlich, was wir haben, speziell auch im medizinischen Bereich, wenn es um die Interaktion geht, ist sicherlich das Thema Zeit, weil alles getaktet ist, meistens natürlich auch unternehmerisch getaktet ist. Und wenn man es schafft, und in dem Fall haben wir uns das versucht, gerade in Pulheim ein Stück weit ans Revers zu heften, dann kann man sich von diesem zeitlichen Faktor versuchen, etwas zu befreien. Weil ich glaube, dass wir in einem sehr sensiblen Bereich arbeiten. Und der medizinische Bereich, ich glaube, das kann man mit Fug und Recht behaupten, ist der wichtigste Bereich für jeden Menschen. Also die Gesundheit ist das A und O. Ja. Und demzufolge müssen wir dem auch Rechnung tragen, das respektieren und auch eben die gebührenden Attribute anbieten. Und da ist die Empathie, wie gesagt, meiner Meinung nach die absolute Nummer eins.
Jetzt ist ja Empathie was, was es nicht im App Store gibt. Und Empathie ist auch, glaube ich, was, was du ja dir ein Stück weit aneignen kannst. Es gibt skandinavische Länder, da ist Empathie, was ich sofort in Deutschland auch einführen würde, Schulfach. Und ich meine sogar Pflichtfach. Darüber kann man sich sicher streiten, ob das jetzt ein Pflichtfach sein muss oder ein Wahlfach. Aber manchmal würde ich mir in unserem Land auch ein bisschen mehr Empathie wünschen. Mir fällt auf, dass in vielen anderen Ländern ist Empathie ein ganz anderes Thema oder beziehungsweise kein Thema, weil sie ist einfach vorhanden. Das hat was mit Kultur zu tun, das hat natürlich auch was damit zu tun, wie man gesellschaftlich miteinander umgeht, dass man auf sich achtet, da spielt das Thema Familie oft eine Rolle. Aber ich habe manchmal einfach auch den Eindruck, dass gerade in einem Land wie Deutschland es ein wenig zu wenig, ein bisschen zu wenig Empathie gibt. Und die Frage ist, wenn wir um den Bogen wieder zu schaffen, zum Thema Mental Health kommen, was kann ich eigentlich für meine eigene Empathie tun?
Ich glaube auch, dass es in einigen asiatischen Ländern übrigens Fächer dieser Art gibt, also richtig mit Rollenspielen. Also da kommt quasi ein Kind rein und imitiert einen alten Menschen und dann sitzen andere Kinder in einer Reihe, wie in so einem Bus beispielsweise. Und dann wird halt unter anderem spielerisch gezeigt, ja, pass auf, du musst jetzt aufstehen, das halt der ältere Herr oder die ältere Dame muss sich setzen, etc. Und ich glaube, mit diesen Rollenspielen kann man schon einiges erreichen, weil Kinder natürlich sicherlich auch sehr empfänglich sind. Sicherlich bin ich der Meinung, ist natürlich dann wiederum Empathie auch Elternsache, weil im Grunde müssen es die Eltern vorleben, wie vieles andere auch. Aber ich denke, dass es in Form dieser Rollenspiele oder gar als Schulfächer nicht nur eine Berechtigung hat, sondern mehr als sinnvoll ist. Darüber sollten wir auch dann vielleicht in unseren Lehrfächern nochmal drüber nachdenken. Sicherlich ist es so, mit diesen ganzen Negativschlagzeilen und auch die letzten Jahre, wo ja sehr, sehr viel trüb war, hat man natürlich schon das Gefühl, dass vieles ja so ein bisschen mechanisiert ist. Viele Gespräche, es ist auch viel umgestellt worden, sei es jetzt Callcenter und so weiter. Also man hat ja auch nicht unbedingt immer diesen persönlichen Austausch, Videokonferenzen. Ich glaube, da können ganz viele Leute Lieder von singen. Natürlich ist das auch wiederum eine gute Möglichkeit gewesen, sich über Distanzen zu organisieren und auch zu kommunizieren. Aber ich glaube auch, das, was ich vorhin sagte, in Bezug auf die Spielersituation, es ist halt auch mal schön, jemandem die Hand zu geben, jemanden mal zu drücken. Auch in Zeiten von Corona sollte das möglich sein. Und ich glaube, auch da kann man die ein oder andere Form der Empathie auch ausdrücken. Und was dann eben natürlich rein monitortechnisch schon mal schwierig ist. Aber ich glaube, das müssen wir uns so ein bisschen klar machen. Und ich versuche mir das auch persönlich immer klar zu machen, dass, glaube ich, das größte Problem unserer Zeit ist nicht, dass es uns nicht irgendwie gut geht, beispielsweise, oder dass es uns in Zukunft schlechter gehen könnte, sondern ich glaube, dass wir große Schwierigkeiten haben, uns vorzustellen, wie großartig eigentlich es noch werden könnte. Ne? Oder um es mit den Worten von Peter Fox zu sagen, die Zukunft ist pink. Und ich glaube, in diese Situation müssen wir uns versuchen zu bringen. Und zwar sowohl aus beruflicher Sicht, aber auch vor allen Dingen aus privat oder auch sportlicher Sicht. Dass wir uns eigentlich vorstellen können, es geht immer besser. Und ich denke, je eher wir das vermitteln, wie gesagt, Erwachsene auf ihre Kinder oder auch dann in der Schule oder gerade in den Interaktionen im Beruf und im Privaten, umso besser.
Ich habe auch im Vorfeld unseres Podcasts und der ersten Folge drüber nachgedacht und habe mir die Frage gestellt, was tust du eigentlich für deine eigene Empathie und wie hältst du sie dir bei, weil ich das Glück hatte, dass ich jetzt in dem Fall einen Vater hatte, der sehr empathisch ist und der mich auch so erzogen hat. Also genau das, was du gerade eben auch schon angedeutet hast, dass es natürlich immer bei der Erziehung irgendwo auch beginnt. Da habe ich das Glück gehabt, ein bisschen was mitzubekommen. Und auf der anderen Seite habe ich aber auch irgendwann im Laufe meiner beruflichen Karriere gemerkt, dass das, was ich mal gelernt hatte oder mit, was mir mit auf den Weg gegeben wurde, dass das etwas in den Hintergrund gerückt worden ist von mir selber. Dass dadurch, dass ich irgendwie Verantwortung hatte, dadurch, dass ich Stress hatte, dadurch, dass ich irgendwie in besonderen Situationen war, dass das Thema Empathie komplett nach hinten gestellt wurde, dass ich also quasi funktioniert habe. Bis ich irgendwann festgestellt habe, dass unter anderem das Fehlen von Empathie, nämlich von eigener Empathie, was ich immer als meine Stärke auch ausgelotet hatte und was mir auch immer wieder bescheinigt wurde, warum Menschen auch ja immer mal wieder gerne mit mir zu tun hatten, dass es die Empathie ist. Und die war plötzlich weg. Also nicht weg, aber sie war deutlich reduzierter. Und ich habe für mich festgestellt, dass es eigentlich mir gar nicht mehr gut getan hat. Also dadurch, dass unter anderem Empathie gefehlt hat, also meine eigene DNA, ging es mir selber auch gar nicht richtig gut. Und das hat mich sehr beschäftigt und ich habe immer wieder auch darüber nachgedacht, wie kriegst du das eigentlich wieder zurück? Das war übrigens auch einer der Momente, als ich wieder mit dem Laufen begonnen habe, weil ich nämlich gemerkt habe, ich spüre mich gar nicht mehr so richtig gut. Also ich funktioniere, so wie wir alle im Moment in diesen Zeiten funktionieren müssen, aber ich kann eigentlich gar nicht mehr so richtig was geben. Und die Empathie, die ich anderen gegenüber aufbringen konnte, war weg und damit ging es mir einfach auch nicht gut. Und da hat mir das Laufen insofern geholfen, als ich das dadurch erstmal wieder erkannt habe und vor allen Dingen auch wieder zu mir gefunden habe. Also das heißt, durch die Bewegung, durch das Laufen, ich auch mir wieder Zeit genommen habe für mich selber und einfach auch mal während des Laufens, ich bin jemand, der beim Laufen denkt und überlegt, mir darüber Gedanken gemacht habe, warum ist das eigentlich verloren gegangen? Und wie kriegst du es wieder zurück? Und durch diesen Denkprozess, und da macht Bewegung natürlich viel aus, bin ich langsam wieder auch zu mir selber hingelaufen und habe so diese alten Teile von mir wieder zusammengesucht und wieder zusammengesetzt. Und deshalb war für mich auch immer so dieser Anker, nämlich der Bewegungsanker, so enorm wichtig, um überhaupt wieder meine eigenen Werte zu finden. Und Empathie, glaube ich, ist etwas, was man unter anderem auch durch Bewegung durchaus anstoßen kann. Wie siehst du es?
Ja, ich kann es nur unterstreichen. Wir haben natürlich durch die Bewegung, vor allen Dingen auch durch das Laufen an sich, natürlich die Möglichkeit, ja ein paar Hormone im Körper auszuschütten, die uns sicherlich auch das ein oder andere wieder bringen. Der Überbegriff ist ja Glückshormone, die ausgeschüttet werden, Endorphine und Serotonin und wie die alle heißen. Und das macht uns natürlich auch irgendwo dann in diesem Denkprozess sicherlich auch etwas gelassener, um über diese Themen auch nochmal nachdenken zu können. Also ich glaube, man kann ja denken und denken, also das heißt, man kann auch während der Bewegung denken, aber an das, was man nach der Bewegung noch unbedingt erledigen muss. Ich glaube, dass man sich dann dieser hormonellen Überflutung auch ein bisschen berauben kann. Und deshalb denke ich, es ist ein Weg, zur Empathie dann zurückzufinden, wenn man sie denn mal so ein bisschen beiseite geschoben hat oder vergessen oder verloren hat. Aber Empathie hat natürlich für sich auch nochmal einen ganz, ganz großen Wert, weil es zu etwas führt, was man heutzutage kaum noch bekommt, nämlich echte Dankbarkeit auf der anderen Seite. Das erleben wir natürlich relativ tagtäglich in unserer Arbeit im medizinischen Bereich, weil wenn sich Menschen öffnen und merken, dass der Gegenüber oder die Gegenüber das tatsächlich erstmal aufnimmt, wahrnimmt, dass jemand sich gewertschätzt fühlt und man gleichzeitig auch das Gefühl hat, ey, da kümmert sich jemand um mich, das verleitet jemanden dazu zu sagen, ja, ich danke Ihnen, und zwar aus tiefstem Herzen. Und ich glaube, dass man das empathisch auch im nichtmedizinischen Bereich sehr gut umsetzen kann. Manchmal muss man vielleicht zweimal mehr tun als der Gegenüber oder auch manchmal dreimal. Aber das, was man dann zurückbekommt, das hat schon sehr, sehr viel, sehr, sehr viel Kraft.
Sag mal, wie ist das, wenn du das Thema Empathie, ist für dich ein Thema, das weiß ich. Und wenn man jetzt, wie du, in einem Umfeld lebt, beruflich, wenn wir mal von so einem Fußballverein sprechen, wie Bayer 04 Leverkusen, mit hohen Ansprüchen, da ist wirtschaftlich wahnsinnig viel am Start, da hängen Millionen und Abermillionen in so einem Unternehmen drin, die Erwartungshaltung ist groß, mindestens europäisch zu spielen, wenn nicht mit ganz oben zu spielen. Da habt ihr im Moment einen Trainer in Xavi Alonso, der sicher auch geholt wurde, um einfach auch zu unterstreichen ein bisschen das, wo man hin will, nämlich eine gewisse Internationalität. Und wie passt das und wie schaffst du es da jetzt als Arzt in einem solchen Unternehmen, wenn man will, ist es ja, Empathie walten zu lassen? Wie schaffst du es, jeden Tag Zugänge zu schaffen, die dich, also ich meine, man ist ja nicht 10 Jahre Arzt bei Bayern und viel Leverkusen, hat ewig viele, ich weiß nicht, wie viele Trainer du schon erlebt hast, wie viele Sportvorstände, na gut, da war es glaube ich die längste Zeit Rudi Völler, also, aber auch das sind ja alles Recken, so, ne, das sind ja auch alles Menschen aus einer Zeit, wo Empathie erstmal, also Fremdwort wird so, glaube ich, zu stark, aber trotzdem etwas ist, wo Psyche, mentale Gesundheit, Empathie, um nochmal auf das Thema von heute zu kommen, eher Fremdwörter sind. Wie schafft man es dann trotzdem als, jetzt sage ich es doch einmal, Dr. Bora Gilderim in dem Fall, die Empathie hochzuhalten?
Also ich versuche erstmal in meinem Bereich und auch wenn ich Fußball gespielt habe, aktiv, auch wenn ich lange Zeit Trainer war im Leistungsbereich. Aber wie meine Frau immer so schön sagt, denk daran, du bist nur der Arzt. Und dem versuche ich natürlich auch nachzukommen. Das bedeutet, ich versuche in meinem Job erstmal sorgfältig zu sein. Das heißt, Informationen einzuholen, diagnostisch erstmal alle Schritte einzuleiten, damit wir, wenn wir dann anfangen zu reden, manchmal auch zu diskutieren. Weil der Spieler hat seine Vorstellungen natürlich und das ist ja unser erster Ansprechpartner, aber dann kommt natürlich unmittelbar der Verein, der natürlich wissen möchte, wann gerade Xabi Alonso aktuell, ja, wann kann ich auf den Spieler zurückgreifen. Und deshalb ist eine gewisse sorgfältige Vorbereitung, dass alle Informationen vorliegen, eigentlich das Wichtigste. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass man versuchen sollte, auch so konsequent wie möglich seinen Standpunkt auch vorzutragen, weil letztendlich ist man natürlich irgendwo autark. Das heißt, man bespielt ein Feld, was man alleine bespielt. Wir sind natürlich ein Team, auch mit zwei Orthopäden. Wir teilen uns das ein Stück weit auf. Aber für unseren Bereich sind wir alleinstehend. Das heißt also, wir müssen uns einig sein, wir müssen klar in der Linie sein und das natürlich auch vor allen Dingen, wenn es eventuell lange Ausfallzeiten sind. Und da gab es natürlich bei uns ein Beispiel, was ja durch viele Medien dann gegangen ist und auch begleitet wurde, nämlich das Thema Florian Wirtz mit seinem Kreuzbandriss. Das muss man sehr, sehr sorgfältig, sehr auch emotional und sensibel moderieren, weil man natürlich in der ersten Phase auch eine große Traurigkeit hat, sowohl bei dem Spieler selber, aber auch natürlich bei uns allen, die ihn begleiten und betreuen. Mhm. Aber man weiß, der kommt wieder. Die Frage ist, in welchem Zustand kommt er zurück? Wie schnell kommt er zurück und wie belastbar ist er? Mhm. Und das muss man versuchen, glaube ich, schon eben gut vorbereitet zu präsentieren und dann letztendlich aber auch in seinen Entscheidungen konsequent zu sein. Und dann kann man sicherlich auch in einem Bereich, der natürlich sehr professionalisiert ist wo man natürlich den Fokus sehr auf dem Sport hat, aber auch da kann man sehr empathisch sich entfalten, möchte ich mal sagen.
Bedeutet also, würdest du schon auch unterschreiben, dass das in so einem relativ knallharten Geschäft wie dem Fußball es durchaus möglich ist? Oder ist man dann auch als Arzt vielleicht erfolgreicher mit der Portion Empathie, nicht nur gegenüber dem verletzten Spieler, sondern, also bei Florian Würz ist es jetzt nun einfach ein junger Kerl, der das erste Mal eine richtig bittere, üble Verletzung hatte, der gehypt wurde. Also die Fallhöhe war, glaube ich, wahnsinnig hoch. Was das emotional mit jemandem macht, ist, glaube ich, kann man sich, glaube ich, auch wirklich gut vorstellen. Aber da ist schon Raum, dass du vielleicht den einen oder anderen mal auf die Seite nimmst und sagst, der könnte, wenn wir den jetzt irgendwie die ganze Zeit malträtieren, 3 Wochen früher fertig sein und wieder im Training sein. Aber überleg doch mal, ob das eine gute Idee ist. Hat Empathie da A einen Raum und B ist es vielleicht sogar ein Stück weit moderner, auch als Arzt heute oder überhaupt generell als jemand, der Verantwortung trägt und da trägst du wirklich ja einen Haufen Verantwortung, ist Empathie da auch vielleicht ein Erfolgstreiber?
In meiner Welt definitiv. Ich glaube auch, dass es eben in dieser sportlichen Glitzerwelt, möchte ich mal sagen, ohne das jetzt zu übertreiben. Aber ich glaube, der Fußball hat einen sehr hohen Stellenwert, in Deutschland sowieso. Aber auch, ich glaube, insgesamt weltweit. Hat man, glaube ich, auch nochmal in verschiedenen Aspekten bei der letzten WM gesehen jetzt. Und deshalb kann man sich in dieser Welt sicherlich auch nochmal gut positionieren, wenn man menschlich die ein oder andere Fähigkeit mitbringt. Man darf nur eins nicht vergessen, es ist natürlich in vielen Bereichen so, ein Trainer, ein Sportdirektor, ein Arzt, eine Köchin, die müssen am Ende des Tages, auch die Physiotherapeuten beispielsweise, die Zeugwahl, die müssen in ihrem Job einfach überzeugend sein. Weil unser Ansprechpartner, wie gesagt, ist die Athletengruppe und die müssen uns das, was wir dort anbieten, sowohl fachlich als auch menschlich annehmen und akzeptieren und idealerweise auch respektieren. Deshalb muss man überzeugend sein. Und ich glaube, dass man überzeugend sein kann, natürlich mit Argumenten. Aber man kennt das ja aus dem Leben, dass man Leute irgendwann auch durchschaut, wenn sie nicht echt sind. Und deshalb ist es für den medizinischen Bereich unerlässlich, eben die empathischen Wellen mitschwingen zu lassen, weil das am Ende des Tages zu der Überzeugung führt, dass die Athleten letztendlich auch den Weg mitgehen, weil wir skizzieren ihnen. Wir sagen, das ist die Diagnose, das ist die Therapie, das ist die Ausfallzeit und das sind die einzelnen Schritte, bis du wieder zurückkommst. Und das kann man machen, das kann man auch hübsch als PowerPoint-Präsentation präsentieren, aber die Frage ist das überzeugend und geht der Athlet diesen Weg mit? Und das ist, glaube ich, am einfachsten, wenn man eben auch die menschlichen Komponenten mit einbringt. Wäre das meiner Meinung nach, ich habe ihn nicht oft persönlich erlebt, aber es gab 1-2 Begegnungen, weil, glaube ich, unbestritten für uns in der Fußball-Bundesliga hat ein Kollege die Tore geöffnet und das eben das Thema Sportmedizin oder auch speziell diese Tätigkeit der Mannschaftsärzte und Ärztinnen salonfähig wurden, war Dr. Müller-Wohlfahrt. Man kann sicherlich wie in jeder Branche über alles diskutieren. Wer macht medizinisch was und ist das noch zeitgemäß? Sollte man gewisse Dinge auch mal verändern umdenken etc. pp. Fakt ist allerdings, wenn man ihn mal erlebt hat, wie er mit seinen Kunden beziehungsweise auch mit Athleten umgeht, dann ist das so mit die größte Form, die man anbieten kann, weil man stets das Gefühl dann bekommt, man ist die wichtigste Person im Raum. Und wenn man das erzeugen kann und dann nebenbei sicherlich auch noch mal ein bisschen fachlich was bieten kann, dann ist das mehr als die halbe Miete. Und ich habe das, wie gesagt, ein, zwei Mal erleben dürfen. Das war für mich dann vor allen Dingen auch zu einem Zeitpunkt, wo er schon, glaube ich, mindestens 30 Jahre auf dem Niveau praktizierte, war das sehr bewundernswert mit anzuschauen, wie er diesen Umgang gepflegt hat, wie er es davor und danach gemacht hat. Ich kann es natürlich im Detail nicht, aber für mich war das exemplarisch und hat gezeigt, dass man eben auch mit einem hohen Renommee und auch mit einer hohen Bekanntheit oder trotz, möchte man fast sagen, empathisch sein kann. Oder anders formuliert, gerade deshalb empathisch sein sollte.
Was hat dich am meisten fasziniert im Punkt Empathie? Was waren die Momente, wo du gesagt hast, boah, ist das stark, boah, ist das, das ist anders, das fasziniert mich?
Ob es anders war, weiß ich gar nicht, weil ich habe für mich persönlich, man hat ja so seine Art und Weise, wie geht man mit jemandem um, gerade Erstkontakt, man kommt in den Raum rein, Themen wie sich vorzustellen, Kontakt zu suchen, auch eben Berührungskontakt zu suchen, ob das ein Händeschütteln ist oder ne, so ein legerer Klaps auf die Schulter etc. Gerade im Sport macht man das ja schon mal gerne. Es war einfach die Art und Weise, es war, wie diese Atmosphäre geschaffen wurde, dass, wie gesagt, man das Gefühl hatte, in dem Fall, es war ein Sportler, in dem Fall ein Fußballer, wie eben diese besondere Atmosphäre kreiert wurde, sondern das Gefühl hatte, wir gehen hier raus und alle Fragen werden beantwortet. Und das fand ich schon besonders.
Mhm. Was ich, wenn wir darüber sprechen, besonders faszinierend fand, wenn es um das Thema Empathie und Laufen geht, da hatte ich mal ein ganz, ganz langes Gespräch, war ein Zufall, mit Herbert Steffny, großer Leichtathlet, großer Läufer, der auch Joschka Fischer unter anderem schlank gelaufen hat oder schlank gemacht hat mit dem Laufen damals, dass Joschka Fischer Außenminister war. Übrigens auch ganz interessant, Joschka Fischer ist ja dann doch wieder etwas breiter geworden über die Zeit. Und es hat angefangen damit, als 9/11 war und Joschka Fischer in die Staaten reisen musste, damals auch als Außenminister, wurde ihm von den Sicherheitskräften strengstens untersagt, dass er laufen geht draußen. Und das war übrigens so ein Break, dass er dann nicht mehr weitergelaufen ist, also nicht mehr so intensiv, wie er das vorher gemacht hat. Kleine Anekdote am Rande, aber das hat mir übrigens auch Herbert Steffny mal erzählt und ich saß mit ihm in Wien, werde ich nicht vergessen, mal eine ganze Zeit lang. Wir hatten Zeit, wir waren auf einer Veranstaltung zusammen und sind dann zu einer ähnlichen Zeit zurückgeflogen und haben dann die Zeit genutzt, um mal ein bisschen zu quatschen. Und alleine, wie jemand wie er, der nun wirklich irgendwie wahnsinnig erfahren ist, der spät erst zum Profilaufen gekommen ist mit Anfang 30, dann erzählt, was gerade das Thema Empathie für ihn bedeutet, nämlich auch die zu sich selbst empathisch zu sein. Das heißt, er definiert es eigentlich mehr so über das Achtsame, sich selbst gegenüber, das heißt, in den eigenen Körper zu hören, gut zum eigenen Körper zu sein, auch mit der Psyche entsprechend umzugehen. Das heißt, eben auch immer wieder darauf zu achten, was Gutes für sich zu tun. Und er hat immer wieder den Weg gefunden, natürlich übers Laufen, und hat gesagt, es gab Zeiten, wo ich gar nicht so wahnsinnig viel zu tun hatte, war nicht im Training, und habe dann ganz bewusst Läufe gemacht, die wahnsinnig langsam waren für meine Verhältnisse, die mit Wettkampf nichts zu tun hatten, wo ich zwischendrin mal stehen geblieben bin, wo ich mir Dinge angeguckt habe, wo ich mir die Natur angeguckt habe, wo ich auch mal wieder Zeit gehabt habe, in mich reinzuspüren und zu gucken, was ist eigentlich mit meinem Körper los? Wie beansprucht bin ich im Moment gerade, sich ehrlich zu machen, sich selbst gegenüber? um dann wieder weiterzulaufen, auch zwischendurch nochmal anzuhalten. Das waren so Läufe, die er nicht nur genossen hat, sondern die ihm Kraft gegeben haben. Und auch das Thema Essen war ein wichtiges für ihn, weil er gesagt hat, ich habe teilweise, bevor ich mit Menschen, Freunden essen gegangen bin, habe ich erstmal den Kühlschrank leer gefressen, weil ich nicht wollte, dass sie sehen, wie viel ich esse. Sonst hätte ich die Speisekarte hoch und runter essen müssen, weil ich so viel Nahrung gebraucht habe während des Trainings. Das wäre mir peinlich gewesen. Und dann habe ich mich irgendwann mal hingesetzt und habe gesagt, bist du eigentlich bescheuert? Das kannst du nicht bringen. Dann kam er irgendwie über diese Überlegungen in einen Denkprozess rein und dann ging es sehr, sehr weit ums Thema Ernährung. Aber er war einfach jemand oder er ist jemand, der wahnsinnig reflektiert ist, der wahnsinnig immer wieder auch in Spitzenzeiten ganz viel dafür getan hat, zu sich selbst zu finden. Ist das vielleicht ein Schlüssel?
Ja, ich denke, das ist mit Sicherheit ein Schlüssel, weil es ja jemanden noch dazu bringt, mal in sich hineinzuhorchen und in sich hineinzuschauen. Und mit dem Essen ist natürlich spitzenmäßig, muss ich sagen. Das ist auf die Idee, wäre ich ja persönlich nie gekommen. Also wenn, dann hätte ich einfach die Karte hoch und runter weggerotzt. Also das muss man ja ganz klar sagen. Ja, 100 Pro. 100, Tito, ja, klar. Also man weiß ja auch nie vor so einem schönen Abend, welcher Mahlzeit man sich beraubt, wenn man vorher den eigenen Kühlschrank wegdonnert. Ne?
Total.
Aber gut, so ist es normal. Aber ich glaube, auch dieses Passagiere laufen oder sich Passagier bewegen mit Pausen. Wenn wir die Athleten häufig wieder, ich sage immer sportlich, resozialisieren nach einer Verletzung oder nach einer Erkrankung beispielsweise, dann sagen wir immer, ja, fangt doch bitte mit Minutenläufen an. Ne? Die sind natürlich maximal unerotisch. Gar keine Frage, weil eine Minute laufen, zwei Minuten laufen, eine Minute gehen und so, also ist ja Schrott, ne? So fürs Gefühl.
Ja.
Aber das kann man natürlich auf dem Laufband machen, was noch unerotischer ist, aber man kann es natürlich auch irgendwo so ein bisschen in der freien Wildbahn machen. Und ich glaube, dass das am Ende des Tages dazu führt, dass man auch nochmal andere, ja, ich sag mal, Elemente wahrnimmt und dann auch nochmal über das ein oder andere so ein bisschen reflektieren kann. Deshalb kann ich das gut nachvollziehen.
Dahinter steckt ja eigentlich nur die These, dass es, glaube ich, immer wieder Module braucht und auch Zeiten braucht, wenn wir von Empathie sprechen. Also wenn wir empathisch sein wollen und wenn wir mit Empathie was anfangen wollen, müssen wir erstmal empathisch zu uns selbst sein. Finde ich, ist relativ logisch, ist aber die Frage, wie kriege ich das hin? Und es ist die Frage, welche Tools habe ich da zur Verfügung, um da wieder hinzugelangen? Bewegung ist sicher ein Punkt. Aber ich glaube einfach, was dahinter steckt, ist für mich immer ein Bewusstsein, genau hinzugucken. Empathie ist so ein Riesenbegriff, dass man da, glaube ich, irgendwie stundenlang drüber erzählen könnte. Aber ich glaube, wichtigst ist ja, dass das, was dahinter steckt. Und dazu gehört eben, Kleinigkeiten zu erkennen, manchmal auch Dinge, die eben nicht direkt an der Oberfläche sind, manchmal kleine, und das war ja das, was Stephanie erzählt hat und was viele andere auch erzählen, mal ganz bewusst stehen zu bleiben, mal bewusst zu gucken, was ist da draußen eigentlich in der Welt so los und worum mache ich mir eigentlich Gedanken, was sind im Moment gerade meine Themen, also die Selbstreflexion, um dann einfach auch wieder Kraft zu tanken, Energie zu bekommen und die dann auch weitergeben zu können. Weil was ist Empathie? Empathie ist ja im Grunde genommen eigentlich nur Energie, die du für dich selbst erstmal hast, um sie auch weitergeben zu können. Und das ist ja, glaube ich, so das, was dahinter steckt, nämlich Energie zu bekommen, positive Energie zu haben, sich nicht von dem verleiten zu lassen. Du hast es vorhin am Anfang der Folge gesagt, von den Schlagzeilen, die immer im Grunde genommen immer negativ sind, sondern einfach auch die Balance zu halten und für sich zu bekommen und zurückzubekommen und sich eben nicht von der Negativität da draußen beeinflussen zu lassen.
Ich denke, das Wichtigste dabei ist, deshalb hast du es, glaube ich, wunderbar formuliert, erstmal sich selbst gegenüber empathisch zu sein, weil Man muss, denke ich, ein Selbstbild skizzieren, das man selber mag, von sich selber mag sozusagen, wo man selber denkt, auch wunderbar, da schaue ich gerne in den Spiegel und sei es auch nur vielleicht der kommunikative Spiegel oder der Gefühlsspiegel und nicht nur das reine Spiegelbild. Und ich glaube, dieses Selbstbild ist dann auch viel einfacher auf eine zweite, dritte, vierte Person zu übertragen. Und wie du es schon gesagt hast, Empathie ist ein großer Energielieferant, aber mit einem ja eigentlich unerschöpflichen Reservoir. Also es ist eine Batterie, die sich ständig auflädt und dann eigentlich streng genommen auch nie leer wird. Und deshalb macht es ja auch im Grunde so viel Spaß, neben der Athletengruppe eben auch dann viele andere, die vielleicht auch bewusst den Weg aus der Bewegung genommen haben, weil sie gesagt haben, nee, Bewegung hat mir wehgetan. Entweder eine bestimmte Form oder eine bestimmte Abfolge oder eine bestimmte Dosis. Und wenn man die dann wieder zurückbringen kann, indem man natürlich irgendwo auch gewisse Dinge selber vorlebt und auch letztendlich eine gewisse, Agilität und Vitalität idealerweise auch ausstrahlt, aber auch das ist eine Form des Selbstbildes, umso schöner ist dann mitzubekommen, wie dann auch teilweise deutlich ältere Menschen wieder zurück zur Bewegung finden und dann darüber natürlich auch wieder soziale Kontakte pflegen können.
Abschließend vielleicht für diese Folge mal die Frage an dich, was tust du, um deine empathischen Batterien aufzuladen?
Ja, in erster Linie versuche ich, ein sehr guter Ehemann und Familienvater zu sein. Weil da muss ich sagen, das ist, wie sagt man immer so schön, das ist filterlose Empathiereflexion, die ich da bekomme. Also,
okay.
Aber toi, 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 das funktioniert eigentlich ganz gut. Na, ich habe ja, das ist ja auch da wieder, muss ich sagen, ich bin ja sehr, sehr dankbar für meinen Beruf und dass ich auch diesen Beruf ausüben darf, weil ich natürlich einen riesen Trainings- und Testgebiet täglich zur Verfügung habe. Und in erster Linie natürlich über meine Kunden in der Praxis, über die Sportler und Sportlerinnen, die wir betreuen dürfen, aber auch ehrlich gesagt über meine Kollegen und Kolleginnen, weil es ist, also die schubsen mich auch schon mal. Die wecken mich auch schon mal auf und sagen, Doki, was ist los? Ne? Das bist, ne? Du bist nicht in Form oder irgendwas fehlt dir. Und das ist auch gut, dass man auch diese Offenheit hat und sich auch gegenseitig ein Stück weit pushen kann. Und deshalb kriege ich ehrlich gesagt meine Empathiedosis und meine Trainingsdosis, die ich brauche, kriege ich sehr, sehr häufig. Wie sieht das bei dir aus?
Gute Frage. Jetzt hast du mich erwischt. Also ich krieg sie sicher auch genauso wie du. Sehr direkt eigentlich aus meinem privaten Umfeld, also von Freunden und von Familie. Da ziehe ich ganz viel Energie raus und ich habe Gott sei Dank das Glück, dass wenn du mit Empathie aufgewachsen bist, dass ich mir auch ein Umfeld gesucht hast, das sehr empathisch ist. Auch kein Zufall, dass wir jetzt diesen Podcast machen, finde ich. Es gibt nicht unbedingt immer Zufälle. Und deshalb ist es für mich ist zum Beispiel auch so ein Podcast, kann sowas sein und ist es da. Jetzt merke ich auch schon etwas, um mich auch aufzuladen. Also ich lerne zum Beispiel ganz viel gerne und höre mir viele Dinge einfach super, super gerne an. Ob ich sie dann mache oder nicht, ist ja dann immer nochmal was anderes. Aber ich glaube, dass man generell erstmal nicht blind wird und dass man auch Menschen, auf die man große Stücke hält, ihnen zuhört und auch die Kritik sowohl positiv als auch negativ aufnimmt, das ist erstmal etwas, was für mich ein Motor ist für Empathie. Aber sicher auch das Laufen, die Bewegung. Und das kann mal ein Lauf sein, der knackig und kurz ist. Das kann aber auch mal ein Marathon sein tatsächlich, der körperlich wahnsinnig anstrengend ist und gar nicht gesund ist und auf der anderen Seite aber trotzdem etwas ist, was meine Batterien in Sachen Empathie auflädt. Deshalb, weil ich ganz viel über mich lerne. Und schlussendlich auch am Ende, du weißt, ich habe Hunde, Das ist zum Beispiel einfach auch was ganz Tolles. Du bist gezwungen, in die Natur zu gehen, ganz egal bei welchem Wetter. Du erlebst ganz viele Dinge, die mir viel Freude machen. Also ich bin einfach gerne draußen und erlebe die Natur. Ich habe auch das Glück, dass ich regelmäßig am Meer sein kann. Das ist zum Beispiel was mir immer gefehlt hat in meinem Sein und in meinem Aufladen von Batterien. Ein gewisser Weitblick, und den habe ich nur am Meer. Und Weitblick zu haben, das bildlich gesprochen, für sich selber, finde ich ganz, ganz wichtig. Das ist für mich elementar, um überhaupt empathisch sein zu können, ist Weitblick zu haben. Bloß nicht zu sehr in Kästchen zu denken. Das passiert natürlich ganz schnell, wenn wir unsere Verantwortung tragen, wenn wir vor uns unsere Verantwortung haben, wenn wir Druck verspüren, dann wird der Tunnel immer enger. Und ich versuche immer aus diesem Tunnel, so in dem Moment, wo er sich auch nur abzeichnet, zu verlassen und irgendwas dafür zu tun, aus diesem Tunnel rauszukommen und gar nicht enger werden zu lassen. Das sind so die 4, 5 verschiedenen Tools, die ich benutze.
Ja, großartig.
Naja, für mich funktioniert.
Ja, aber das ist ja erstmal wichtig, weil dann kannst du auch Empathie weitergeben.
Genau. Vielleicht konnten wir mit der ersten Folge auch ein bisschen zumindest Akzente setzen. Ich glaube, damit wäre ich tatsächlich schon total happy, wenn wir die ersten Akzente setzen konnten in Sachen Mental Health und Empathie. Weiß nicht, wie es dir geht, aber ich glaube, das war zumindest mal als Start ein schönes Thema und ein Thema, das wir bestimmt immer mal wieder aufnehmen, was uns streifen wird. Auch vielleicht in der nächsten Folge dann nächste Woche Freitag schon.
Ja, ich denke, es war vor allen Dingen ein angenehmes Thema. Gemäß der, wie gesagt, auch der Schlagzeilen, die wir in den letzten Zeiten immer mal wieder um die Ohren bekommen haben. Und beim Sport würde man sagen, darauf lässt sich aufbauen. Und ich denke, wir werden noch das ein oder andere zu besprechen haben.
Ich danke dir sehr, Burak, für die erste Folge und für das sehr empathische Gespräch und bin auf die nächste Folge sehr gespannt.
Ja, herzlichen Dank. Geht mir genauso und ich freue mich jetzt schon drauf. Gute danke Woche dir.
Dir auch.
Lauf dich frei. Dein Mental Health Podcast. Eine Produktion von Goodwill Run. Wir denken Marken neu.